Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Ach, es geht so langsam zum Ende der Saison hin, den Meisterschaften entgegen. Fühlst du auch schon dieses Kribbeln oder bist du eher, ja, vielleicht auch etwas hin und her gerissen, weil teilweise die Spannung nachlässt in den Meisterschaftskämpfen?
Hi Almut erstmal. Nee, Spannung nachlässt ganz und gar nicht. Also es ist natürlich bitter, dass jetzt kein deutscher Club mehr um die internationalen Titel mitspielen kann. Da ist ja dann jetzt dann letztlich auch alles ausgeschieden, was ausscheiden konnte mit Frankfurt am Donnerstag gegen Tottenham. Und das ist natürlich ein bisschen traurig. Und klar, in der Bundesliga ist ganz oben schon viel entschieden, aber ja noch nicht alles. Und vor allem dann ganz unten wird es ja auch spannend. Daher, wenn wir in die tolle Premier League gucken, da ist ja auch unten schon relativ viel entschieden. Also da bin ich froh, dass wir die Bundesliga haben und die zweite Liga auch noch. Also
das stimmt und das tut mir auch leid. Ich habe eben wirklich nicht mal Hallo zu dir gesagt. Wir haben mal wieder vorher gequatscht und dann ist es im Einstieg einfach untergegangen. Also Roman, ich freue mich, dass du natürlich auch wieder dabei bist und ich hier nicht alleine sitze.
Das ist okay, das glaube ich. Das ist völlig in Ordnung.
Ist die Routine einfach mal flöten gegangen, wie das manchmal so ist. Aber wir haben ja auch nicht nur die erste Liga, sondern in der zweiten Liga ist ja zum Beispiel der Aufstiegskampf auch noch richtig,
absolut,
richtig spannend.
Absolut, sag ich ja.
Aber davon erstmal weg. So Anekdote habe ich gedacht, steige ich mal ein und dann kommen wir nachher auch nochmal so ein bisschen in Richtung Aufstieg, Abstieg oder auch in die Ligen hinein. Ich habe wirklich richtig gewühlt diese Woche und überlegt, was ich so erzähle. Und dann, ja, bin ich irgendwie auf ein Turnier und einen Verein gekommen, auf den ich seit, ja, wirklich Jahrzehnten nicht gestoßen bin.
Was kann das denn jetzt sein?
Ja, genau. Ich bin 2007 bin ich ja mit 16 in die Bundesliga so hineingestolpert als zweite Torhüterin beim HSV. Und ja, man kommt da ja in die große, weite Welt. Und durch die Medien erwartet man ja eher vielleicht etwas, was in der ersten Liga der Männer abgebildet wird. Weil man ja noch nicht weiß, wie die Strukturen in der ersten Frauenliga sind. Und dann sind wir zu einem Freundschaftsturnier, einem Vorbereitungsturnier im Sommer gefahren, mein erstes Turnier. Und die Namen, die klangen auch gar nicht so schlecht, die da dran teilgenommen haben. Also damals Bundesligist natürlich auch Turbine Potsdam, der FCR Duisburg, der VfL Wolfsburg. Und dann waren auch ein paar andere Mannschaften dabei, wie zum Beispiel der Köln, also TuS Köln Rechtrheinisch. Und wir waren zu Gast bei Concordia Flasheim.
Du mal, also das ist jetzt, also das habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört.
Genau, bei Concordia Flasheim, die haben damals wirklich regelmäßig den Dragon Cup ausgespielt. Also Dragon war damals ein Ballsponsor.
Ja, den kenne ich sogar noch.
Genau, und das war dann mein erstes Turnier. Man ist da so ein bisschen in die Provinz gekommen und hat sich gewundert, was man hier macht. Natürlich waren auch die Bedingungen für dieses Turnier relativ spartanisch. Und das war dann meine erste Turniererfahrung, wo ich dann gemerkt habe, oh, okay, die Frauenwelt ist halt nicht so wie die Männerwelt, aber trotzdem waren die ganzen Größen da. Zum Beispiel auch eine Alexandra Popp, die hat damals noch beim ersten FFC Recklinghausen gespielt, die dort auch mit im Turnier involviert waren. Und die wurde meiner Meinung nach, auch nach diesem Turnier, da wurde der FCR Duisburg nochmal auf sie aufmerksam und in der nächsten Saison ist sie dort auch hingewechselt. Das konnte auch für...
Das ist ein Sprungbrett.
Konnte auch ein Sprungbrett sein für zum Beispiel Spielerin von Recklinghausen oder Köln Rechtsrheinisch, für Concordia Flasheim als
das ist echt
Gastgeber.
Das ist überragend.
Aber genau dieser Verein, den ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, der ist mir aufgefallen, weil ich in die Tabelle der Westfalenliga der Frauen geschaut habe. Warum habe ich da reingeschaut?
Das will ich auch gern wissen. Also was machst du in den Untiefen dieser Amateurligen? Ich bin gespannt. Also das kann ja nur eine großartige Geschichte sein.
Das ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte. Naja, traurig ist eigentlich, dass Flasheim und genauso auch der Herforder SV momentan in der Westfalenliga kurz vorm Abstieg stehen. Flasheim dadurch, ne, durch die Geschichte, die haben halt lange Zeit ein Bundesliga-Turnier ausgerichtet vor vielen, vielen Jahren, aber da waren sie ein Begriff im Frauenbereich und auch der Herforder SV hat mal in der ersten Liga gespielt. Ich habe auch mal eine echt bittere Niederlage in der zweiten Liga in Herford gekriegt. Ich glaube, es war 0-6, also eigentlich mehr oder minder die höchste Niederlage, die ich irgendwie so in meiner Leistungssportkarriere gekriegt habe, war keine schöne Erinnerung. Und diese Mannschaften kämpfen jetzt dort gegen den Abstieg. Und rate mal, wer ganz oben in dieser Liga steht und gerade um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft.
Wie soll ich da jetzt drauf kommen?
Du hast keine Ahnung.
Bitte.
Denn am Wochenende, am Sonntag um 15 Uhr, findet das Revierderby statt in der Westfalenliga.
Die BVB gegen Schalke.
Das BVB gegen Schalke 04. Und das Stadion Rote Erde ist meiner Information nach ausverkauft mit ungefähr 10.000 Zuschauern. Und da wird's richtig abgehen.
Okay, das ist natürlich großartig. Hätte man jetzt natürlich bei Westfalenliga drauf kommen können. Ich weiß, dass das immer Thema war bei beiden Clubs, wie man mit dem Frauenfußball umgeht. Also das ist mir noch ein Begriff. Ich weiß, kann das jetzt nicht mehr genau einordnen, wie lange es her ist. Aber das ist, glaube ich, auch relativ zeitgleich bei beiden Clubs Thema war, beiden Clubs irgendwie wichtig war, das einzuordnen und darüber zu sprechen. Aber ich kann mich erinnern, dass beide Mannschaften da erstmal unterschiedlich irgendwie mit umgegangen sind, seinerzeit zumindest. Jetzt scheinen sie einfach gegeneinander zu spielen und zumindest auf einer Ebene sportlich zu sein.
Ja, es hat sehr lange gedauert, bis bei beiden Clubs überhaupt dieser Schritt kam. Wir wollen gerne eine Frauen-Mädchenabteilung gründen. So ungefähr vor 4 Jahren gewesen, als es dann richtig ins Rollen kam, haben meine Mannschaften auch gesagt, wir fangen unten an, so Kreisliga. Wir machen Sichtungstraining und suchen uns dadurch dann die Frauen zusammen. Sind dann auch ja immer so weit aufgestiegen und jetzt treffen sich in der Westfalenliga, um dann ja in die dritte Liga, in die Regionalliga aufzusteigen. Und das Hinspiel ging auch 0-0 aus. Beide Mannschaften haben schon auch Ambitionen, natürlich weiter oben zu spielen, irgendwann in der Bundesliga anzukommen. Die BVB-Frauen, würde ich sagen, nochmal etwas intensiver. Sie haben ja auch zur neuen Saison jetzt einen Bundesliga-Trainer verpflichtet, nämlich den Trainer der SGS Essen, den Markus Högner. Und sie haben auch vor, ein wirkliches Trainingszentrum zu bauen für ein paar Millionen, damit es, ja, sagen wir mal, infrastrukturell auf dem nahezu gleichen Niveau sein soll wie die Nachwuchsarbeit der Männer. Finde ich sehr, sehr beeindruckend.
So, und jetzt kommt das Thema von Almut Schuld, weil ich es ja immer nicht vorher kenne und in der Woche sich auch wirklich nichts so ganz unbedingt aufdrängt. Und das Thema von Almut ist, wie sich Männervereine im Frauenfußball positionieren sollten.
Nee, nicht sollten, sondern wie so die Entwicklung ist.
Aber guck mal, das habe ich doch, ich habe es doch erahnt.
Ja, so, das ist jetzt auch schon eine lange Einführung.
Ja gut,
gewesen,
aber manchmal haben deine Anekdoten auch nichts damit zu tun.
Das stimmt, manchmal hat es nichts damit zu tun. Diesmal hat es damit zu tun, weil ich es irgendwie witzig fand, darüber was zu lesen. Und wenn man sich das halt so anguckt, ich habe ja schon 2 Vereine angesprochen, die so ein bisschen verschwunden sind. Auch bei dem damaligen Turnier war ja der TuS Köln-Rechtsrheinisch dabei. Die sind ein Jahr später dann in die Abteilung mit der 2. Liga-Lizenz Leverkusen, zu Bayer Leverkusen gewechselt. Da spielen ja die Frauen auch jetzt mittlerweile in der 1. Liga. Und es ist ja schon eine Tendenz, dass erstens so diese Tradition, könnte man sagen, die Traditionsvereine ein bisschen verschwinden. Es gibt ja noch ein paar Überbleibsel wie Turbine Potsdam, wie der SGS Essen, die dann oben in der 1. Liga spielen. Und der Rest wurde irgendwie mal übernommen. Und es ist jetzt auch so, wenn man sich den Aufstiegskampf in der 2. Liga der Frauen anguckt, wer da oben anklopft, um in die 1. Liga zu kommen. Das sind zum Beispiel erstplatzierter FC Nürnberg, zweitplatzierter Union Berlin, drittplatziert ist der HSV. Also da kommen jetzt diese ganzen Mannschaften, die sagen wir mal, eine Tradition im Männerbereich haben und da auch eine gute Infrastruktur bilden, die kommen nach und natürlich auch in den unteren Ligen jetzt mit dem BVB, mit Schalke 04, zum Beispiel auch in einer anderen Regionalliga, Hertha BSC möchte unbedingt, kann man wahrscheinlich noch viel, viel mehr Beispiele aufzählen, aber das soll einfach nur zeigen, ja, dass viele Männervereine das erkannt haben, das auch pushen, aber natürlich auch gleichzeitig in gewisser Weise Tradition im Frauenbereich dann untergeht und eher die Tradition der Männervereine annektiert wird. Ist ja auch bei Eintracht Frankfurt mit der Übernahme vom FFC Frankfurt so gewesen. Und da habe ich so gedacht, auf einer Seite finde ich es ziemlich cool, weil so ein Revierderby, 10.000 Zuschauer in der Westfalenliga, Stadion Rote Erde, ist mega. Auf der anderen Seite, ja, kann man natürlich auch negative Argumente finden. Und du jetzt als Sportjournalist, der natürlich auch in dieser Thematik gar nicht so drin steckt, da wollte ich mal fragen, was ist denn, also bist du dem total neutral gegenüber? Weil es ist ja auch bei den Männern im Bereich ganz oft so, wenn ein Investor kommt, sagen wir jetzt mal bei der TSG Hoffenheim oder bei RB Leipzig oder so weiter, dann steht man dem ja ein bisschen negativ gegenüber in Deutschland. Und eigentlich machen ja die Männervereine jetzt nichts anderes. Sie investieren, weil sie es können und machen damit sportliche Leistungen dann geltend im Frauenbereich. Und was halt so deine Gedanken dazu sind, wenn du dieses Konstrukt jetzt mal so hörst?
Erstmal, also mitbekommen habe ich natürlich, ich glaube, ja, Nürnberg hat ja die Rückkehr schon perfekt gemacht, ne? Also das Stichwort Aufstieg.
Genau.
Dementsprechend haben wir da ja schon mal einen Traditionsclub im wahrsten Sinne. Ein Club, den Club eigentlich. Die Clubberinnen, die dann jetzt zurück sind. Ja, HSV ist jetzt angesprochen, also auch aus deiner Zeit beim HSV, dein Turnier von früher, der HSV, ja, mit diesen unglaublichen 57.000 im Volkspark gegen Werder, im Pokal. Es sind natürlich die Geschichten, die dann letztlich immer damit verknüpft sind, wie man so schön immer sagt, die Frau vom Bundespräsidenten, die Frau von, weiß ich nicht, die Frau des Arztes war auch immer Frau Doktor, also kann ich mich erinnern, so meine Oma hat das auch immer gesagt. Das ist doch Frau Doktor und dabei war die, weiß ich nicht, Hausfrau und Mutter. Und es soll ja gar kein Anhängsel sein. Also die Frauenabteilung eines traditionsreichen Männer-Bundesligisten oder Männer-Profiklubs soll ja kein Anhängsel sein, sondern ganz im Gegenteil, das soll ja wirklich eine Förderung sein. Und du sagst jetzt, ich stecke da nicht so im Thema, naja, klar schon, jetzt nicht jede Woche über die Frauenfußball-Bundesliga berichtend, aber A, jetzt auch Frauennationalmannschaft und B, natürlich immer wieder, weil das auch in jedem Bereich schwelt. Ich habe vor einigen Jahren mal mit Tabea Kemme gesprochen, als sie gerade, glaube ich, begonnen hat als Expertin bei Amazon Prime Video. Da ging es auch um England und die Förderung. Also das ist schon in den letzten Jahren ja deutlich mehr in der Öffentlichkeit. Und das ist ja schon ein Zeichen dafür. Und ich kann mich erinnern, ein Interview mal gelesen zu haben, ich glaube, es war bei den Kollegen von 11 Freunde. Da ging es um den Club in Berlin. Jetzt hilf mir nochmal ganz kurz auf die Sprünge. Victoria war Berlin. Das, ne? Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen.
Ich schätze mal, es kommt ja so an, was du für eine Geschichte erzählst.
Ja, genau,
erzählst,
aber da war es eine dieser Mitbegründerinnen oder eine der Frontfrauen sozusagen dieser Bewegung. Da ging es eben auch darum, was ist mit Turbine Potsdam und SGS Essen und was ist mit all diesen Clubs im Vergleich dazu, was dann eben die großen Männervereine vorhaben im Frauenbereich. Ja, und ja, Tradition ist das eine. Und das andere ist sportlich wie ökonomisches Fortentwickeln und sich weiterentwickeln. Und da braucht es dann schon die Manpower im wahrsten Sinne, finanzielle Art wahrscheinlich der Clubs, die sagen, wir wollen da unbedingt reingehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, weißt du, das Wort Tradition heißt ja, dass es schon lange besteht, aber du musst ja auch eine Tradition aufbauen können. Und das ist ja auch das Schöne und das ist ja auch der Hintergrund, warum Schalke und Dortmund irgendwie unten angefangen haben, weil sie gedacht haben, wir machen unsere eigene Geschichte und eine Geschichte ist ja dann irgendwie auch Tradition. Und wenn man Fußball liebt und das auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer verfolgt hat, dann ist ja das Infizierende auch, dass man in den Medien Fußballspiele sieht, dass man die Emotionen sieht, dass man auch als nicht vielleicht Fußballer oder Fußballliebhaber in gewisser Weise mitfiebern kann. Und dafür braucht es diese Emotionen aus Derbys und die sind nun mal im Männerbereich ganz anders entstanden. Und ich liebe das, wenn es das jetzt auch im Frauenbereich gibt. Auch wenn ich jetzt Union Berlin angucke, die sind einfach in der zweiten Liga ungefähr mit einem Zuschauerschnitt. Ich habe ihn jetzt nicht wirklich, also leider nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es sind ungefähr 5000 Zuschauer. Also die haben an der Alten Försterei jetzt jedes Spiel gespielt und da sind häufiger mal zwischen 4.000 und 6.000. Und das in der zweiten Liga der Frauen ist halt einfach toll und richtig beeindruckend. Und ich will gar nicht wissen, was dann nächstes Jahr abgeht, wenn es halt erste Liga ist. Weil du musst ja auch sagen, diese vermeintliche Übersättigung und auch diese Schwierigkeit, an Karten zu kommen in den Stadien, die beliebt sind im Männerbereich, das kann man ja dann auch ummünzen auf den Frauenbereich und kann dann sagen, ja, ich kriege halt bei den Männern bei Union überhaupt keine Karte, aber ich liebe die Atmosphäre in der Alten Försterei oder auf St. Pauli oder wo sonst wo. Und dann kann man das vielleicht einfach im Frauenbereich nutzen. Und kann dieses Erlebnis für mehr Leute zugänglich machen.
Es ist eben diese Standortthematik, die spielt natürlich auch mit rein. Also es gibt sicherlich Standorte, Clubs, Vereine, die qua ihrer Identität und ihres Standings und ihrer Vorstellung, ihrer Werte vielleicht dann auch offener sind. Also jetzt hast du gerade mit Union und St. Pauli das angesprochen. Das ist ja auch dann die Fangemeinde, die sich vielleicht da leichter für öffnet. Und dann gibt's eben die man vielleicht eher mit dieser Emotionalität packen muss und eine Begeisterung entfachen, sagen, hey, es gibt hier ein Revierderby. Ja, ich weiß, das ist jetzt irgendwie Westfalenliga der Frauen und noch nicht Bundesliga und noch nicht ganz oben, aber da kann es ja hingehen und offenbar klappt das. 10.000 kommen dahin und dann gibt's eben die mit ihrer Art und Weise rund um den Club, wie der sich aufgebaut hat, wie die Fans und die Fangemeinde da tickt. Da gibt's natürlich dann gute Möglichkeiten reinzugehen und da, wie du schon sagst, Geschichten und Geschichte zu schreiben und historische Momente dann natürlich auch zu erleben, was die Männer vielleicht auch länger nicht geschafft haben. Also das ist ja auch etwas, wo man sagt, der VfL Wolfsburg ist bei den Männern, ja klar, jetzt gerade halt nicht mehr so wirklich erfolgreich und eher so ein bisschen seit Jahren eher so im graue Mausland verschwunden. Da haben die Frauen natürlich, klar, vielleicht international dann an der oberen Spitze, wo wir bei Alex Popp sind, hat sie ja mehrfach gesagt, vielleicht nicht mehr, aber national schon. Und das ist ja nun mal auch ein Traditionsstandort bei den Frauen in Deutschland so.
Ja, oder wir nehmen mal den SV Werder Bremen, der jetzt bei den Frauen im Pokalfinale steht. Und ich bin gespannt, was da für Unterstützung nach Köln reisen wird am 1. Mai, um das zu feiern, dass der Verein wieder ein Pokalfinale erlebt, was ja bei den Männern jetzt wirklich schon ein bisschen her ist. Aber es ist natürlich auch immer die Gefahr, dass man denkt, die Liga wird langweilig. Denn da sind wir noch bei einem anderen Punkt. Es ist sowohl in der ersten Liga der Männer als auch der Frauen der Fall, dass der FC Bayern München ganz oben weilt mit 8 Punkten Vorsprung und vermutlich oder höchstwahrscheinlich bei beiden die Meisterschaft einsackt. Und jeder dann denkt, warum muss das im deutschen Fußball so sein?
Ja, also ich meine, die Debatte, es war doch, glaube ich, Julia Gewinn, die das am Mikro einmal gesagt hat und sich auch beklagt hat vor einigen Wochen über das Thema, wie man in München umgeht, dass da noch viel mehr Potenzial wäre, dass man da durchaus...
Eins mit der Wertschätzung von Männern zu den Frauen hinüber. Also ja, sie hat moniert, dass beim Pokal-Halbfinale keine... Also niemand der Geschäftsführung vor Ort war, um sich das anzuschauen.
Gleichermaßen, wie oft spielen sie in der Allianz Arena? Jetzt wird es ja so sein, dass zum allerersten Mal die Saisoneröffnung in der kommenden Saison in der Allianz Arena stattfindet. Da sind wir wieder beim Thema, ein Traditionsstandort der Frauen wie in Potsdam ist es ja gar kein Thema, weil da die Männer...
In Potsdam hat keine Männer, das ist ja ein reiner Frauenverein.
Eben, sag ich ja, da gibt's keine Männer. Das heißt, da gäbe es natürlich diese Diskussion nicht, wie ist der Zusammenhang. Das heißt, man hat eine Baustelle weniger bei Turbine Potsdam. Aber du siehst, wenn da die Power der Männer dann so eingesetzt wird, dass sie förderlich ist und nicht hinderlich, also dass es da so eine Symbiose gibt zwischen beiden und dann zu sagen, ja klar, jetzt Öffnungsspiel Allianz Arena, logisch, machen wir natürlich, weil wir daran glauben. Entweder glaubt man daran und dann investiert man da rein, jetzt sagst du Investoren, oder man glaubt nicht daran und macht es irgendwie halbgar. Das ist natürlich auch das vielleicht das Credo am Ende, muss ich dahinter stehen und muss das fördern und dann kann es gut für alle sein.
Auf jeden Fall. Aber das mal so als kleinen Take, dass man sieht, dass immer mehr Mannschaften hochdrängen. Es wird ja auch die Liga der Frauen aufgestockt zur neuen Saison auf 14 Mannschaften. Deswegen gibt es auch 3 Aufsteiger, die momentan auf den Aufsteigerpositionen sind, haben wir ja schon genannt. Da bin ich auch gespannt, was halt passiert mit der Liga. Erstens durch die Aufstockung sind es mehr Spiele, der Spielkalender ändert sich und was dann halt auch von unten irgendwie nachdrängt.
Dann sind wir auch schon beim Turnier im Sommer. Also so eine Europameisterschaft, also die Erfolge der Nationalmannschaft, jetzt haben wir uns ja dann da getroffen in Wolfsburg gegen Schottland, ist ja dann nach einer katastrophalen ersten Halbzeit nochmal nicht nur gut gegangen, sondern ist ja fast was euphorisch dann zu Ende gegangen mit vielen und schnellen Toren hintereinander. Das heißt, diese EM wird auch ein wichtiger Faktor sein, wie sich mal wieder so eine Stimmung eben entwickelt in dem Bereich. Und dann könnte es die Geschichte sein, EM-Erfolg, was das dann am Ende ist. Almut, du wirst mir sagen, ein Finaleinzug, ein Halbfinaleinzug.
Das willst du jetzt
Nein,
schon von mir wissen?
Ich sag ja, was ist dann, also begeisternd in der Schweiz aufspielen und dann in der ersten K.O.-Runde raus, in der ersten, das wäre vielleicht ein bisschen wenig.
Wäre total bitter. Also dieses Turnier ist natürlich auch eine Chance, um dann einen Fokus auf die Liga und auch Lust zu machen, diese Liga zu verfolgen, ist sehr klar. Und man hofft, dass es erfolgreich ist, einfach nur um dieses Projekt, was so langsam Fahrt aufnimmt, dass halt immer mehr Spielerinnen auch Profis sein können und dann auch mit Leistung Fans überzeugen können und begeistern können, dass das halt nochmal einen kleinen Schub kriegt. Also ist auch mein Wunsch.
Ja, deswegen wäre das sozusagen die Storyline. Ja, okay, jetzt ist Bayern dann Meister, hat man ein faszinierendes Finale. Da ist ja auch mal nicht Wolfsburg dabei, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ist ja wie bei den Männern, wo du ein Finale auch hast, wo du sagst, da kann mal alles passieren. Und dann hättest du eine EM, die begeistert, die wo auch immer dann endet, von ganz spektakulär mit wehenden Fahnen dann irgendwie im Finale vielleicht oder wo auch immer das enden kann. Aber dann hättest du wiederum eine Saisoneröffnung in München in der Allianz Arena und schon hast du binnen 3-4 Monaten, genau, da hast du noch Traditionsclubs wie vielleicht HSV, Union, nochmal in der ersten Liga und dann hast du plötzlich wieder mal so ein Hype. 14 Mannschaften sind dabei, du hast sogar angesprochen. Also das Problem ist immer, wie nachhaltig ist das? Wie sehr kann sich das verfestigen?
Das stimmt.
Vielleicht reden wir auch in 5 Jahren und sagen, in der ersten Liga gibt es nur noch 3 Männerableger, in Anführungszeichen. 2 haben sich vielleicht irgendwie selbstständig dann wieder gefunden und plötzlich kamen wieder 5, 6 Traditionsmannschaften hoch. Vielleicht reden wir in 5 Jahren darüber, dass wir Traditionsmannschaften von früher à la Potsdam-Essen nicht mal mehr in den ersten 3 Ligen finden und alles durchdrängt und durchdrungen wurde von den Männern und ihren Investitionen in die Clubs. Who knows?
Ja, das ist ja schon jetzt ein riesengroßes Thema gerade in der Frauenfußball-Community, weil die ganzen Traditionsclubs, sagen wir nehmen mal Bergisch Gladbach, die so in den 80ern einfach die Mannschaft waren, Pokalsieger, Deutscher Meister ohne Ende, Die sind ja dann schon irgendwann mal gewechselt zu TuS Rechtsrheinisch, die ja auch in Flasheim beim Turnier dabei waren. Und die sind dann jetzt in dem Konstrukt Leverkusen gelandet. Also es sind ganz viele Vereine schon einfach verschwunden, was mit Infrastruktur hauptsächlich zu tun hatte und mit dem aufkommenden Willen, dass es professionalisiert werden soll. Und dem muss man sich dann auch stellen. Das ist auch in gewisser Weise in Ordnung, finde ich, weil eine Geschichte von 100 Jahren Männerfußball nicht einfach so aufzuarbeiten ist und aufzuholen ist, aber man trotzdem ja eine Professionalisierung für alle Sportlerinnen möchte, also nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Und dann muss man leider auch Kompromisse eingehen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Fokus. Also der HSV zum Beispiel hat ja auch bekannt gegeben, im Falle eines Aufstiegs der Frauen wird jedes Spiel in der Bundesliga-Saison im Volkspark stattfinden. Und da die Männer ja auch so ein bisschen gerade wieder den April-Fluch auf sich haben, denn aus den letzten vier Spielen gab es ja nur einen Sieg.
Es sieht trotzdem noch ganz gut aus.
Die letzten 7 Jahre immer so, dass im April oder teilweise auch Ende März echt sich die ganze Saison kaputt gemacht wurde. Und also ich würde es dem HSV gönnen, dass sie jetzt mal den langen Atem haben und es noch schaffen.
Das ist ja wie Uli Hoeneß damals gesagt hat, der Weihnachtsmann ist noch kein Osterhase. Der April-Scherz ist noch kein Eisheiliger oder so beim HSV.
Ja, aber es sind jetzt nur noch 4 Spiele. Noch sieht's gut aus. Ich bin sehr gespannt, weil, ja, das ist ja nicht der Anspruch. Und vielleicht ist das, also kann natürlich gut sein für die HSV-Frauen, weil dann vielleicht mal Bundesliga-Fußball wieder in Hamburg ist. Aber vielleicht schaffen es ja sogar beide und dann kann die Euphorie noch gebündelt werden und sich potenzieren.
Dann hättest du Mini-München. München-Doppelmeister.
Doppelaufstieg.
Schrägstrich innen und Doppelaufstieg beim HSV. Und dann runden wir das quasi ab. Dann sehen wir 2 Männer-Traditionsmannschaften mit Frauentraditionsmannschaften, die Erfolge feiern, zusammen.
Aber in München wird es bestimmt so sein, dass sie zusammen irgendwie auf dem Balkon sind. Das haben sie auch schon gemacht. Bei den HSV-Verantwortlichen bin ich gespannt, ob es da auch eine gemeinsame Party in Organisation wäre, dass sie gemeinsam durch die Stadt touren oder ähnliches. Aber wäre natürlich cool.
In München ist es, Achtung, ein echter Gewinn.
Wow.
In diesem Sinne zu was fast genauso gut funktioniert wie Wortwitze, Hot Takes.
Ja, möchtest du diese Woche mal anfangen oder möchtest du erst auswerten? War ja nicht so erfolgreich.
Ja, auswerten, 2-0-Runden brauchen wir nicht auswerten. Wir hatten beide ja die Kellerkinder im Auge. Ich habe gesagt, die schießen alle ein Tor. Kiel hat's mal wieder. Wieder ist Holstein. Holstein-Kiel ist mal wieder ein Podcast.
Also wenn sie übernächsten Spieltag noch ein Auswärtstor schießen, dann haben sie den Bundesliga-Rekord geschafft. Denn es gab bis jetzt erst 2 Mannschaften, die in ihren ersten 15 Auswärtsspielen in der Bundesliga am Stück jeweils getroffen haben. Nämlich es gab den ersten FC Köln in der ersten Ligasaison 63-64. Und
also ganz
es gab
am Anfang,
den Club, über den wir schon gesprochen haben, den ersten FC Nürnberg, in der Saison 2004-2005, die es auch geschafft haben. Also Holstein Kiel könnte sich ganz, ganz dick in die Geschichtsbücher eintragen. Aber nicht diesen Spieltag, sondern nächsten. Also übernächsten.
Das freut den Söder-Magus, der Club hier so oft vorkommt.
Der Club.
Der Club, ja genau. Und du hattest gesagt, dass die 5 Punkte sammeln, diese 4 Mannschaften. Also ich habe gesagt, dass die 3 da unten alle Auswärtstreffen, außer Kiel hat es keiner geschafft. Oder alle Treffen, Heidenheim hat ja ein Heimspiel. Und du hast gesagt, die 4 da unten holen 5 Punkte. Und am Ende war es einer. Glaube ich.
1, 2, ja. Ich habe nachher nicht mehr mitgezählt, weil es so bitter war, dass ich das einfach gelassen habe.
Nee, also es war ja eben Kiels Remis in Leipzig und da St. Paulis Remis gegen Leverkusen.
Ja.
Also 2, genau. Also da sind dann zumindest, genau, ich hatte ja St. Pauli nicht in meiner Rechnung und Heidenheim und Bochum sind dann ohne Tor geblieben. Und jetzt fange ich auch gerne mal an. Wir haben den 31. Spieltag, das ist wirklich also absolute Crunch-Time und Endspurt. Und ich gehe jetzt mal hier auf diese Europa-League-Situation. Ich sage mal Leipzig mit 49 auf Platz 4, dann kommen Freiburg 48, Mainz 47, Dortmund Werder 45. Und von Platz 4 bis 8 gibt's nur einen Sieg.
Platz 4 bis 8, einen Sieg. Okay.
Leipzig spielt in Frankfurt, Bremen spielt zu Hause gegen St. Pauli, Dortmund in Hoffenheim und Freiburg in Wolfsburg.
Ja, und Mainz gegen München und dann Dortmund okay. Ja, das ist ein sportlicher Tipp. Wenn das aufgeht, dann hast du deinen Punkt auch redlich verdient, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Also von den 5 Mannschaften gibt es nur einen Sieg, ja.
Ich meine, wenn der VfL Wolfsburg jetzt schon nicht sicher in der Liga bleiben würde und auch noch größere Chancen aufs internationale Geschäft hat, hätte ich fast gewettet, dass wir da bald einen neuen Trainer sehen, aber ich glaube, dass sie das mal noch bis zum Saisonende durchschleppen und sich dann für was Neues entscheiden, weil war ja nicht so erfolgreich in den letzten Wochen mit dem Herrn Hasenhüttl, aber...
Das wollte Almut Schuld, will... Oh, das ist
nein,
aber
ich habe nicht gesagt,
Almut
ich will...
Almut Schuld will einen Trainer absägen.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich hätte mir vorstellen können, dass der VfL Wolfsburg so reagiert.
Okay,
weil das in der Vergangenheit häufiger so war. Aber ich glaube, dass sie dieses Mal das durchziehen und Hasenhüttl auf jeden Fall bis zum Ende der Saison bleiben darf und die letzten vier Spiele da noch auf der Bank sitzt. Aber das ist gar nicht der Hot-Take, das war nur so am Rande. Man könnte es als Hot-Take nehmen. Ich habe mir überlegt, dass ich so ein bisschen in die Süden-Kombi gehe. Ich habe mir Mainz 05, den FC Heidenheim und die TSG Hoffenheim rausgesucht und sage, dass die drei Clubs, die haben jetzt ja auch nicht ganz so einfache Gegner, würde ich sagen, dass die zusammen mindestens vier Tore schießen.
Vier Tore. Ich nehme einfach jetzt alles an. Ich will das
ja, aber
noch
guck
ein paar
mal, die spielen, also Heidenheim spielt in Stuttgart, Mainz spielt in München und Hoffenheim hat Borussia Dortmund zu Gast.
Ja, okay, das ist nehme ich auch. Also auch das vier Tore muss erstmal fallen.
Ja,
das
soll ja noch okay. Sein.
Jetzt, wir werden auch immer mutiger.
Wieso immer mutiger? Wir werden einfach, ich finde, wir werden immer kreativer. Also
kreativer,
es ist ja selten,
ja.
dass wir Tipps zweimal nehmen. Ich meine, man hat ja auch immer so dieses Gefühl, wenn es mal nicht geklappt hat, dann gehe ich da nicht nochmal drauf. Aber ich find's auch schön, weil man ja theoretisch alles wetten darf.
Darfst du. Dann gucken wir genau auf diese ganzen Spiele mit Beteiligung unserer Hot Takes, aber natürlich auch auf Frauen-Zweite Liga, Frauen-Westfalen-Liga offenbar.
Ja, können wir alle mal Frauen-Westfalen-Liga verfolgen. Also ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht informiert. Müsste mal jemand in die Kommentare schreiben, ob vielleicht der BVB sogar einen Livestream anbietet vom Heimspiel. Ja, wer weiß.
Ja, wir müssen vor allem grüßen wir jetzt mal Germania Flasheimer, wie hießen die?
Concordia.
Liebe Grüße an Concordia. Vielleicht hören die zu und wenn nicht, müssen wir. Die gibt's ja wahrscheinlich auch noch, oder?
Ja, die gibt's noch. Aber
die sind ja.
Die spielen ja auch in der Westfalenliga, wie angesprochen. Leider gegen den Abstieg.
Genau, hast du ja gesagt, die gibt's noch. Und dementsprechend gibt's da vielleicht auch nochmal eine kleine Erwähnung nach deinem Ausflug in die Vergangenheit.
In die Anfangszeit, genau, in die Jugend. Schön, dann dir mal eine gute Woche. Wir werden das verfolgen.
Danke.
Und dann sehen wir mal, was
unbedingt.
Wir. Nächste Woche Schönes zu besprechen haben.
Mal gucken, wer Papst wird.
Das wissen wir nächste Woche noch nicht.
Man kann übrigens, Abschlussbemerkung, man kann bei einem englischen, britischen Wettanbieter auch wetten, wer Papst wird, mit Quoten und allem.
Meine Güte, du bist
mein
da, bist du da in diesem Business so doll drin?
Ja, im Wettbusiness oder was? Oder im Papstbusiness?
Ja,
also,
nee,
ich bin katholisch. Also.
Du bist sogar katholisch, deswegen. Ich
ja,
habe
ja,
mir schon gedacht,
deswegen.
Dass der Papst hier, aber ich meine, man kann ja auch noch erwähnen, dass die Serie A pausiert, weil
genau.
Trauer am Wochenende, da ist der Spieltag abgesetzt.
Mein Lieblingskandidat unter den möglichen Pontifexen, den kommenden, ist Herr Pizzaballa.
Schön. Hast du dir schon eine ganze Liste durchgeguckt, die dann anreisen?
Ja, Signore Pizzaballa. Also ja, jetzt ein schöneres Ende kann man ja nicht finden.
Ja, passt ja super. Pizza und Baller, damit triffst du auch jedes zweijährige Kind, das weiß, dass es Pizza und Fußball gibt. Super.
Almut, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns. Bis denn.
Bis dann. Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Ja, 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 ja.